Ich glaube, an diesen Moment der Heim-WM erinnern wir uns alle noch mit Schrecken zurück, als Martin Strobels Knie auf einmal nachgegeben hat, er mit einem Kreuzbandriss vom Feld musste und vielleicht auch daran unsere Titelträume so ein bisschen zerschellt sind vor gut einem Jahr. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aufs Herz, der offizielle Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmiso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und nach wie vor sehr gerne Host dieses Podcasts. Martin Strobel sieht das übrigens ganz anders, dass das Spiel, er findet nicht, dass er da irgendwie offensiv zu sehr gefehlt hat, hatte andere Gründe, dass das dann im entscheidenden Halbfinale gegen Norwegen nicht geklappt hat. Das ist so eine Sache, über die wir gesprochen haben. An die Verletzung selbst erinnert er sich übrigens noch verdammt genau, weiß quasi noch die genaue Schrittabfolge und alles. Ich hätte gedacht, der Kopf schützt sich da vielleicht und vergisst sowas, ist aber nicht so. Er hat sich ja jetzt ewig lange zurückgekämpft. Als er dann mal wieder eine Treppe das erste Mal mit dem kaputten Knie hochgegangen ist, meinte er, oh Gott, wie soll das denn jemals wieder gehen? Aber er hat es geschafft nach einer ganz langen, harten Reha. Er ist jetzt wieder der Chef im Balinger Spiel, so wichtig wie eh und je. Und jetzt hört er auf. Was soll das denn eigentlich? Jetzt macht er einfach Schluss, wo er sich zurückgekämpft hat. Das wird natürlich einen ganzen großen Raum in den nächsten anderthalb Stunden einnehmen, warum Martin Strobel im Sommer seine Karriere beendet. Ein unfassbar reflektierter, intelligenter Typ. Also wer sich die nächsten 90 Minuten anhört, wird, glaube ich, ganz genau wissen, warum bei Martin Strobel auf dem Feld das alles so gut klappt, wie viel er damit Hirn löst, weil der ist auch neben dem Feld, glaube ich, einer der cleversten Handballer, die wir ja jemals hatten oder zumindest in den letzten Jahren auf jeden Fall hatten. Hat mich schwer beeindruckt, auch wie klar sein Plan für die Zukunft schon ist. Weiß schon ganz genau, was er da machen will. Soll so in die Beraterrichtung gehen, will da seine Erfahrungen weitergeben. Wir reden über seine Bedeutung in Balingen. Ob er nochmal Olympia spielt für die deutsche Handballnationalmannschaft in Tokio, das wäre doch ein Abschluss. Und was das Erfolgsgeheimnis für die EM 2016 war, das kann Martin Strobel nämlich ziemlich genau und in knappen Worten erstaunlicherweise benennen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Folge 25 von Hand aufs Herz mit Martin Strobel. Na, dann wollen wir mal. Das ist insofern eine spezielle Ausgabe von Hand aufs Herz, weil wir diesmal nicht nach einem Spiel, sondern vor einem Spiel aufzeichnen müssen. Das hat vor allem logistische Gründe. Oder, Martin, liegt es daran, dass du möglicherweise nach dem Kiel-Spiel heute Abend so schlecht gelaunt sein würdest, dass wir lieber nicht aufzeichnen?
Ja, das hoffe ich natürlich nicht. Allerdings weiß man nie, wie die Spiele zu Ende gehen. Guter Gegner vor der Brust, aber ich denke, dass es auch vorm Spiel eine gute Möglichkeit ist, über bestimmte Themen zu sprechen.
Nein, ich glaube, so wild wird das sicher heute Abend nicht. Also ich bin in Balingen, um heute Abend dann für Sky Balingen gegen Kiel zu übertragen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass es geklappt hat. Wir sitzen hier in eurer Geschäftsstelle, hat man ja einen überragenden Blick so übers Städtchen und über die Berge. Bist du öfter hier?
Ja, öfters nicht unbedingt. Also schon ab und zu mal, wenn es jetzt mal in der Woche irgendwas gibt, wo man besprechen muss oder abholen muss oder so, dann schon mal. Aber jetzt, ich sag mal, die Parkplatzsituation ist nicht ganz so optimal. Darum vermeide ich es jetzt auch regelmäßig hier zu sein. Aber wenn man mal hier ist, dann hat man in der Tat auf der anderen Seite raus einen schönen Blick auf die Schwäbische Alb. Ja.
Und ich habe gerade erfahren, dein Bruder, der ja hier der Chef ist, der kann von seinem Büro aus auf den Balkon vom Trainer gucken, wo der regelmäßig mittags grillt.
Das stimmt, ja, das ist richtig. Da müsst ihr den Balkon sehen, ja. Und ich denke auch, dass ihr den dann auch regelmäßig am Grill stehen seht, weil das ist eine große Leidenschaft für ihn, ja.
Ja, er hat er mir auch schon eben erzählt, dass er ihn fast jeden Tag da am Grill sieht. Jetzt ist Spieltag heute. Ich nehme mal an, so ein Interview, ein langes vor einem Spiel ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich. Was machst du sonst so an Spieltagen, bevor es, nehmen wir jetzt mal den Donnerstag, wo es dann 19 Uhr abends losgeht. Hast du da normal so Routinen? Wie geht bei dir so ein Tag so los?
Ja, Routinen einfach, aber jetzt nichts ganz Spezielles, wie ich sage, das muss jetzt wirklich uhrzeitmäßig getaktet sein. Also Heimspiel ist morgens einfach, wenn ich irgendwo Zeit drin habe, noch ein bisschen manchmal eine Aktivierung, aber die kommt auch oft vorm Spiel dann auch direkt nochmal.
Aktivierung heißt Muskeln aktivieren,
ja,
oder?
Ja, so ein bisschen jetzt vor allem Spätspielen, dass ich einfach nochmal so ein bisschen ein Herz-Kreislauf-System manchmal ein bisschen anreg. Mhm. Auch auswärts, wenn man dann den einen Tag meistens ja vorher anreist und dann lange im Bus saß, zwar an dem Tag trainiert hat, aber dann ist es oftmals ganz, ja, fühlt man sich ganz gut, wenn man dann einfach nochmal ein bisschen was davor tut. Und sonst, meinen einen Großen vom Kindergarten hinbringen und abholen. Dann natürlich mittags zusammen essen, aber sonst mich dann auch nochmal kurz hinlegen. Gedanklich vielleicht auch schon nochmal die ein oder andere taktischen Dinge durchgehen, aber dann auch mal nochmal weg von dem Ganzen, ein bisschen zur Ruhe kommen. Sonst habe ich eigentlich keine strikten Routinen, wo ich da...
Wie schaltest du ab? Schaust du einen Film oder spielst du?
Nee, ich lese dann einfach was. Also ein Buch oder irgendwas anderes, wo ich dann auch mal ein komplett anderes Thema vielleicht nochmal habe und dann schält sich mein Kopf da ein bisschen ab, wird vielleicht auch manchmal ein bisschen müde und dann so ein guter Mittags-Powernap vielleicht dann nochmal dazwischen, das passt dann.
Und stellst dann den Wecker oder die Frau weckt dich oder die Kinder kommen irgendwann oder wie?
Manchmal so oder so, also ich werde jetzt nie nachmittags irgendwie verschlafen, dass ich dann wirklich sage, da habe ich so eine innere Uhr, die mich dann meistens so nach einer halben Stunde oder 40 Minuten da wieder zurückholt.
Ah, okay, ja. Das geht bei dir automatisch, ja. Sehr gut. Wahrscheinlich habe ich über Jahre geübt, so, oder was heißt geübt?
Ja.
Gelernt, so ein bisschen.
Vielleicht auch, ja.
Und taktisch, ich meine, das hört ja die ganze Welt erst weit nach diesem Kiel-Spiel, was heute Abend ansteht. Was hast du dir für die Kieler heute taktisch schon so überlegt? Die Abwehr ist nicht so leicht zu knacken, da ist ja was zu tun heute. Ne?
Nein, da haben wir natürlich mit Kiel eine Mannschaft, die jetzt auch in dieser Saison unglaublich konstant spielt, meiner Meinung nach, und eher volle Breite des Kaders super ausnutzt. Im gesamten System auch unterschiedlich, vor allem in der Abwehr verteidigt, also von unterschiedlichen Systemen, die aber beide sehr gut funktionieren. Da kommt uns schon was auf uns zu, ja, und wir haben uns da, sag ich mal, zusammen natürlich hingesetzt mit dem Trainer und haben uns ja ein paar Sachen überlegt, wo wir angehen wollen, dass wir aber auch, wir müssen ja immer schauen, wir können nicht Sachen kopieren, die vielleicht die anderen Mannschaften gut gegen die gespielt haben. Wir brauchen ja auch das, was für unsere Spieler passt, und da haben wir uns so ein, zwei Sachen zurechtgelegt, die wir ausprobieren wollen. Je nachdem, welche Formation sie eben spielen, wir müssen schauen, dass wir eben nicht, ein ganz wichtiger Punkt vielleicht, zu sehr versuchen, irgendwelche einfachen Pässe Richtung Kreis zu bringen oder ohne Druck aufs Tor oder nur querlaufen, weil das wird uns dann ziemlich viele Gegenstöße kosten.
Ja, das haben sie war ja euer leichtes Problem im letzten Spiel, und Kiel hat so seine letzten Spiele sehr souverän gewonnen. Wie stellst du dich auf den Gegner ein? Machst du viel Video nochmal gucken oder wo suchst du dir so raus, wo der Gegner vielleicht Lücken lässt, wo du deine Pässe oder Würfe anbringst?
Also im Prinzip von der Vorbereitung her, unser Trainer macht da schon extrem viel im Vorfeld, sodass wir eigentlich eine Woche vorher vor den Spielen alles parat haben aus den letzten paar Spielen des Gegners, geschnitten, zurechtgelegt. Die kann sich jeder Sachen einfach abholen und über die Woche sich anschauen. Das zum einen, wir schauen natürlich noch gemeinsam, aber ich schaue mir natürlich auch gern so Stücksequenzen an, also ganze Spiele oder ganze Halbzeiten, je nachdem, um einfach so ein Gefühl auch zu bekommen, wie entwickelt sich so ein Spiel oder ein Spieler oder wo kann man da mal ein bisschen, in welcher Phase des Spiels dreht er nochmal auf der Gegner. Das sind solche Dinge, die man halt über einen Schnitt eigentlich nie rausfiltert. Das siehst du halt die einzelnen Sequenzen. Das ist auch gut, um sich jetzt vielleicht direkt auf den Gegner vorzubereiten, also deinen eigenen Gegner, jetzt sage ich mal positionsspezifisch, und ein paar taktische Sachen zu haben, aber jetzt so auch so die Gesamtentwicklung in dem Spiel ist auch manchmal ganz, ganz wichtig zu wissen, auch wenn man auswärts spielt, auch vielleicht mal reinzuhören, wie laut wird die Halle oder.
Ja. Ah, okay, da hätte ich jetzt keine. Ah, okay. Also du, da gibt es aber eine Menge Sachen, worauf du achten musst.
Ja, also es ist nicht immer so, dass ich das jetzt Stück für Stück durchgehe und alle Punkte abarbeite, aber klar, wenn es dann mal so ein interessantes oder hitziges Spiel ist, dann kann man schon ein paar Sachen vielleicht daraus ableiten, ja.
Das fällt ja jetzt bei Heimspielen weg. Das heißt, man guckt man auch nochmal speziell, wie sich der Gegner auswärts verhält, ob das vielleicht anders ist.
Auch was, ja, genau. Was passiert in Drucksituationen? Vielleicht, wenn es dann 5 Minuten vor Schluss mal unentschieden steht, was kommen dann für Kombinationen? Wer übernimmt Verantwortung? So gibt es dann schon irgendwelche Muster in den meisten Mannschaften, die man dann halt für sich dann aber auch in dem Moment auf dem im Kopf irgendwo haben sollte.
Ja, ja, ja. Und ich meine, das ist jetzt schon, das ist wahrscheinlich, dass es für alle noch verständlich bleibt, relativ schwer abzureißen. Aber was schaust du dir da zum Beispiel an? Ich weiß nicht, wenn du jetzt mal guckst, einen Mittelblock, den du gegen dich haben könntest, guckst du dann auf Sachen, wer könnte mich wann wie annehmen oder wo kann ich vielleicht zwischen Mittelblock und Halben reingehen und meinem Halben Räume frei zu machen? Oder worauf achtest du da, was die Gegneranalyse angeht?
Ich achte darauf, wie zum Beispiel die Abwehrspieler zueinander stehen, also wie viel Abstand sie zwischeneinander lassen in manchen Situationen, auf welchen Positionen der Ball sich gerade befindet, bei bestimmten Auslösehandlungen, um dann auch zu sehen, okay, kann man vielleicht auch mal einen überraschenden Rückpass schnell spielen, um dann das halbe Feld vielleicht mehr im 3 gegen 3 zu nutzen oder dass es einfach ein bisschen, der Gegner bereitet sich ja auch vor auf unsere Sachen und dass wir nicht einfach nur immer dieses, das hat sich jetzt so die letzten Spiele oder darf auch in unserer Hinrunde häufig herauskristallisiert, dass wir einfach, wenn wir ab von dem ganzen Standardprogramm, das wir natürlich auch spielen, aber einfach mal immer mal wieder andere Sachen einstreuen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach höher ist. Und das findet man halt wirklich auch nur raus, wenn man wirklich gezielt schaut, wie steht der Gegner dann in der Auslösehandlung, wenn der Ball auf Rückraum links ist oder auf Rückraum rechts oder auf Mitte. Was passiert, wenn der Kreislauf immer wegzieht? Geht er einen Schritt mit oder kommt der eine ein Stück hoch? Und solche Sachen eben. Ja. Wie reagieren die Außen bei Übergängen oder wenn er wieder zurückläuft? Was macht dann der Innenblock? Läuft er denn einen Schritt nach oder nicht? Und das sind so Einzelheiten, die man dann natürlich im Video mal erkennt. Das muss dann nicht unbedingt dann direkt in dem Spiel auch so sein. Nur es sind oftmals Affekthandlungen, die ja jeder Spieler irgendwo intus hat. Und
wo man gar nicht aus seiner Haut kann quasi.
Genau.
Und wie ist das? Also wir kennen dich ja alle als Spiel... Lenker, der dem Spiel echt den Stempel aufdrückt. Was machst du denn lieber? Spielst du am liebsten gerne, ich meine, so wie es die Spanier, sag ich mal, machen würden, den Stiefel runter, was man sich vornimmt und spielt das bis zur Perfektion und bis zum Erbrechen, könnte man fast schon sagen? Oder bist du jemand, der gerne improvisiert, das, was du vorhin angeschnitten hast?
Also ich finde, es sollte jeder auf einem gewissen Niveau sein, also auch von der gesamten Mannschaft, dass so die Standardsachen sehr gut spielen kann, um daraus abzuleiten, dann auch schnell improvisieren zu können, falls es mal was ganz anderes braucht. Ja, also das muss man halt oftmals im Spiel schauen. Wenn ich jetzt eine Idee habe oder im Spiel irgendwas merke, was wir vielleicht vor einem halben Jahr erst gespielt haben oder noch länger und ich weiß aber, mit dem habe ich damals zusammengespielt, dann frage ich da einfach nach, ob er das noch im Kopf hat und dann versuchen wir das halt schnell umzusetzen.
Ja. Es ist ja jetzt nicht nur auf der Platte, sondern auch wenn ich gerade ausschaue, sehe ich ein Riesenplakat. Da sehe ich nochmal dich. Also du guckst mich quasi gerade zweimal an. Es ist ja ohne Frage so, dass du hier so die Aushängefigur bist. Ist dir das eigentlich auch bewusst? Kriegt man das irgendwie mit, dass man einen anderen Stellenwert hat als andere Spieler?
Ja, man kriegt das schon mit, ja. Man ist sich manchmal nicht ganz bewusst, welche Ausmaße das vielleicht annimmt oder ausgenommen hat, so in den letzten Jahren. Bin da auch sehr bodenständig unterwegs, dass mir das nicht ganz so wichtig ist. Wobei ich auch sage, dass es dann auch trotzdem schön ist, wenn ich dann über das zum Beispiel auch Jugendliche dazu bewege, zum Handball zu kommen oder Sport zu machen oder irgendwelche Aktivitäten zu starten. Und das ist dann natürlich schon schön und das macht einen dann schon stolz.
Kannst du, ich weiß gar nicht, wohnst du auch in Balingen in der Stadt oder wohnst du ein bisschen?
Nee, ich wohne ein bisschen außerhalb, ich wohne Richtung Rottweil. Also,
ja. Ah ja, da bist du ja, glaube ich, auch geboren.
Genau,
ne? Ja. Kannst du hier normal durch die Stadt gehen oder hast du hier so eine Popularität, dass das schon kaum geht?
Also ich kann ganz normal durch die Stadt gehen. Allerdings ist es auch so, dass man natürlich oft angesprochen oder erkannt wird, was jetzt hier aber auch gang und gäbe ist, weil Handball ist hier mittlerweile zu einem sehr hohen Stellenwert gereift und die Mannschaft kennen viele und natürlich wird man dann auch öfters angesprochen. Ne?
Hat es bei dir durch so die EM 2016, Heim-WM 2019, hast du da gemerkt, dass das nochmal enorm gestiegen ist, so in der späteren Phase deiner Karriere?
Ja, das hat man schon gemerkt. Also auch nicht nur hier, also das ist das, was mich auch manchmal so überrascht. Also ich sag mal, wir sind mal in den Urlaub gefahren nach Kroatien und hatten ein Ferienhaus mit Freunden zusammen und dann kam der Vermieter und hat irgendwie auch Handball, ha?
Ach echt?
Ja, oder, ist ja geil. Denkst du, ja. Echt, jetzt fahre ich hier 800 Kilometer in irgendein Dorf in Kroatien. Klar, in Kroatien weiß jeder, auch Handball begeistert, ja. Aber das ist jetzt ausgerechnet dann auch, also.
Ja, sehr witzig.
Ja, also okay. Mittlerweile ist man, das hat dann, glaube ich, zum Ende schon nochmal vieles bewirkt. Ja. Mhm,
mh. Und ist das was, also du hast eben schon gesagt, ist jetzt nichts, worauf du hinzielst oder so, weil du kommst ja auch sehr bodenständig rüber. Ist es trotzdem irgendwie was einen freut?
Ja, es freut einen insofern, dass man eben eine gewisse Anerkennung bekommt für das, was man irgendwo geleistet hat oder investiert hat die letzten Jahre oder Jahrzehnte. Klar ist einerseits der Erfolg da, andererseits eine gewisse Anerkennung und ich glaube auch, dass man das dann, wenn man sich dessen bewusst ist, auch gut für sich nutzen kann oder auch für andere nutzen kann, um das dann irgendwie weiterzugeben oder auch für irgendwelche sozialen Projekte einzustehen und das dann zu unterstützen.
Cool. Ja. Und wie soll das jetzt alles werden? Balingen ohne Martin Strobel. Also das hat es ja schon mal ein paar Jahre gegeben, trotzdem ist das irgendwie schwer denkbar für dich.
Ja, das ist durchaus vielleicht für den einen oder anderen schwer denkbar. Allerdings war auch klar, dass diese Zeit bestimmt irgendwann mal kommen wird. Ja. Und ich sehe das eigentlich sehr positiv, dass wir da gerade eine Entwicklung haben, was auch von den jungen Spielern angeht, auch von unten aus dem Unterbau, von der JSG oder HBW2, dass da viel schlummert, um da dann neue Persönlichkeiten aufzubauen, um den Verein auch weiterhin in der Riege oder vielleicht noch weiterzuentwickeln, dass es das möglich ist, ja.
Und du hast ja, es gab eine PK, da hast du schon einige Sachen erzählt, warum du dich jetzt entschieden hast, dass im Sommer Schluss sein wird nach der Saison. Kannst du das trotzdem noch mal ein bisschen erklären? Wie ist das so gereift? Warum hast du dich entschieden, Schluss zu machen?
Ja, gereift ist es eigentlich so, dass ich eh schon, also ich habe mir nie einen Zeitpunkt gesetzt. Allerdings war mir für mich immer klar, dass ich irgendwo jetzt mit einem gewissen Alter, was dann über 35, also was Richtung 6, 7, 38 vielleicht mal geht, dass das nicht mein Ziel ist, da noch auf dem Feld zu stehen.
Wieso?
Das hat sich bei mir so entwickelt, dass ich sage, es gibt noch so viele andere Möglichkeiten, aber und ich will mich auch vielleicht in anderen Dingen noch weiterentwickeln. Natürlich ist es, muss man das dann immer abwägen, wie der aktuelle Stand ist. Das ist immer Grundvoraussetzung. Würde ich jetzt auf einem, ja, nochmal die Blüte meines Lebens, also im sportlichen Dasein, klar, geht es mir gut oder ich bringe meine Leistung. Aber wäre das jetzt nochmal so die Spitze des Eisberges, dann könnte ich auch sagen, okay, ich habe nochmal vielleicht ein Jahr dran. Aber die Situation an sich muss ich dann halt immer für mich selbst betrachten. Und so kamen halt einige Punkte zusammen mit der gesundheitlichen Sache, dass ich halt sehe, dass es immer wieder neu, also mehr Aufwand bedeutet, in Anführungszeichen, dass ich viel investieren muss, um eben meine Leistung irgendwo zu halten oder das Trainingspensum auch zu halten, dass ich die Woche so durchstehe und die Spiele, obwohl ich dann auch mal einen Tag Pause reinschieben muss. Zusätzlich auch das, was ich eben angesprochen habe, dass mir immer wichtig war, auch das Niveau auf einem guten Niveau, dass es die Karriere dann oder zu beenden, ja, dass ich einfach sagen kann, ja, ich bin irgendwo in einer gewissen Art und Weise selbstbestimmt, weiß, wo es hingehen soll und das ist für mich wichtig und dass da niemand anders irgendwo nachher sagt, ja, jetzt reicht's dann auch mal.
Jetzt so. Will der immer noch mitspielen, ja. Aber wir brauchen ihn.
Ja, das ist so vielleicht ein kleinerer Baustein, aber das ist schon was Wichtiges, dass ich sage, okay, ich bin fit und kann trotzdem sagen, jetzt ist genug. Ja. Und natürlich auch perspektivisch beruflich einfach jetzt einen Zeitpunkt sehe, wo ich viele Möglichkeiten habe, mich einzubinden, zu entwickeln, was aufzubauen und da die Lust auch verspüre, das anzustoßen. Ja. Und das ist so das Gesamte. Darum sage ich, die Situation an sich muss man halt im Gesamten immer sehen. Ja, und das hat sich dann irgendwann so herausgestellt und innerlich gereift.
Ja, das finde ich sehr spannend. Das müssen wir auch gleich noch bereden, dass du ein bisschen erklärst, was wir in den nächsten Jahren so von dir hören und sehen werden. Ich habe mir in den letzten Wochen das Hörbuch von oder über Dirk Nowitzki, The Great Nowitzki, angehört, wo auch eindrucksvoll beschrieben wird, wie der in den Schlussjahren seiner Karriere noch geackert hat, um dann am Ende mit 38, 39, 40 immer noch NBA spielen zu können. Da muss ich, also ich musste das ja nicht durchleben oder so, aber das hat sich schon beim Hören grauenhaft angefühlt für mich, was, wie der sich geschunden hat, um das noch hinzukriegen. War das bei dir auch ein bisschen? Ist das, was du meinst mit dem, jetzt je älter du geworden bist, desto mehr musstest du investieren, um überhaupt auf deinem Fitnesslevel zu bleiben, dich wohlzufühlen?
Ja, ich habe das gerne investiert, muss man sagen. Das ist allerdings so, klar, die Verletzung letztes Jahr war eigentlich so meine größte, also die größte Verletzung, die ich so im Gesamten hatte. Ja, das mag natürlich für den einen sagen, du hast ja viel Glück gehabt. Allerdings bedeutet das auch, dass ich so gut wie jedes Spiel oder jede Trainingseinheit über die ganzen Jahre irgendwo mitgemacht habe und auch ja, immer, ich sag mal, viele Spielminuten hatte in allen Bereichen.
Du hast quasi also, schon viel auf der Uhr. Ja.
Ja, und das zehrt dann irgendwann mal auch. Ja. Also da sind dann so Kleinigkeiten, wo dann wirklich auch aufpassen musst, so mit Überlastungssachen. Das habe ich dann auch die letzten Jahre einfach oftmals gemerkt und da musst du dich immer wieder neu justieren, neue Sachen angehen. Du machst es aber trotzdem gern, weil du das ja weiter aufrechterhalten willst und jetzt aber auch klar mit in Verbindung mit der Verletzung muss ich halt trotzdem schauen, dass ich da auf dem Level die Bausteine, die ich da habe, einfach weiterhin stärke und aufrechterhalte, ja, um da stabil zu bleiben, um spritzig zu bleiben, Kraft zu haben, etc.
Ja. Das hat mich irgendwie so gewundert, weil ich mir dachte, Wahnsinn, du kämpfst dich von einem Kreuzbandriss zurück, bist dann ja direkt wieder voll hier das spielerische Epizentrum von Balingen und quasi genau wo du wieder da bist, sagst du, das war's übrigens. Das hat mich irgendwie so überrascht. Wenn du damals nach dem Kreuzbandriss gesagt hättest, ey Leute, nee, ich trainiere jetzt nicht nochmal auf, dass ich nochmal Bundesliga fit bin.
Ja, aber die Frage gab es eigentlich gar nicht. Also die hat sich für mich damals gar nicht gestellt. Ich weiß nicht, irgendein Interview hat mich damals auch oder irgendjemand hat mich gefragt, ja, also ob ich es mir überlege, direkt aufzuhören oder manche Leute kamen auf mich zu und jetzt mach dir mal in Ruhe mal Gedanken über das Ganze. Und
sind denn das für Leute?
Ja, ich weiß
genau nicht. Genau der falsche.
Nein, ich sag, warum? Also es stellt sich für mich, in dem Moment bin ich Vollblutsportler und klar realisiert man, wie schwer die Verletzung ist, aber die Chance oder die Möglichkeit einfach nochmal zu nutzen, sich aufzubauen, zurückzukämpfen, die ist da. Wenn es dann Rückschläge gibt oder so einen Rückschlag, dass ich sage, das hat keinen Sinn mehr oder medizinisch mir irgendjemand sagt, das wird eng. Dann muss ich mir schon Gedanken machen, aber im Vorfeld schon irgendwie das Handtuch schmeißen, das hätte es für mich nicht gegeben. Und daher kam jetzt die Entscheidung jetzt auch, das ist ein bisschen danach, nachdem ich wieder dann angefangen habe oder das halbe Jahr später, jetzt nicht unbedingt auch daher, dass ich sage, jetzt habe ich es geschafft und dann höre ich auf, sondern das hat sich, wie gesagt, eher so herauskristallisiert, dass sich viele Dinge eigentlich auch ermöglicht haben, dadurch und somit dann die Entscheidung auf die Situation einfach dann irgendwann getroffen ist.
Du hast in letzter Zeit mal gesagt, es ist mindestens das Doppelte am Arbeit bezogen auf die Reha im Vergleich zum normalen Training. Wie muss man sich das, weil alles doppelt so anstrengend ist oder muss man wirklich doppelt so lang jede Übung machen, um das Knie wieder stabil zu kriegen?
Ja,
so?
Schon auch. Ja. Also zunächst mal musst du das gesamte Lernen, also das Laufen nochmal wieder lernen irgendwo auf einer Abendreise. Es war dann so fast 2,5 Monate an Krücken mit sehr wenig Bewegung drin und mit wenig Belastung drauf, weil es halt sehr komplex war alles und das musst du ja auch erst wieder reinkriegen. Ja. Und dann gehst du vielleicht, wo du dann die ersten Tage die Krücken weglegst oder weglegen durftest, normal gehen, dann gehst du die Treppe hoch und denkst, boah, wie soll das überhaupt irgendwann mal wieder funktionieren? Ja, und so geht es halt dann von Stück für Stück weiter. Du merkst, es geht vorwärts und manchmal kommen auch schlechte Tage, wo du denkst, boah, hier geht gar nichts vorwärts. Und so musst du dich halt trotzdem drüber kämpfen auch in manchen Sachen. Und aber ähnlich, ja, die Umfänge müssen halt höher sein, dass du halt wieder eine gewisse Sicherheit kriegst. Ja. Und eben das aufholst, was da, ja, irgendwo vernachlässigt wurde.
Und war das für dich, wie ist, also da muss man ja, glaube ich, auch viel alleine machen. Da kannst du ja jetzt nicht im Team wie normal trainieren. Wie war, also macht das auch irgendwie Freude oder ist das echt nur die reine Arbeit und man hat so im Kopf, boah, aber zum Glück kann ich bald wieder mit meinen Jungs auf der Platte stehen?
Also man sieht sich schon danach, irgendwann bald wieder auf der Platte zu stehen, aber es war auch am Anfang ein Stück so Freiheit. Also unabhängig von dem, was, klar, du hast viele Termine, du hast auch mehr Sachen normalerweise, also hin und her gefahren, Physio hier, dann Reha-Training da, dann das Ganze nochmal mittags. Also es ist mehr, wie wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt am Donnerstag oder einen Tag vor dem Spiel einmal Training. Also das ist dann einfach mehr Aufwand. Und trotzdem sich das so ein bisschen selber einzuteilen und dann wirklich sich auf sich zu konzentrieren, das war schon so ein Stück Freiheit. Und in der Situation machst du dann auch gerne mal was, ja, arbeitest du gerne auch für dich mal alleine. Mhm. Natürlich immer mit einem Trainer oder Physiotherapeuten zusammen. Das hat dann so eine bestimmte Zeit, wo du dich dann aber wirklich auch dann irgendwann sagst, okay, jetzt ist wieder gut, jetzt müssen wir wieder der Ball zu, dazu oder mit, mit der Mannschaft mal so einen Athletikblock haben. So ein bisschen was, das kam dann auch zum richtigen Zeitpunkt.
Braucht man wieder.
Ja, braucht man.
Wenn wir nochmal also hat ja ganz Handball Deutschland mitbekommen, diesen tragischen Moment. Kannst du mal sagen, wie du es erlebt hast? Es war ja eigentlich, also es war ja wirklich zur schlimmsten Unzeit, die man sich in jeglicher Hinsicht vorstellt. Ihr wart überragend in dem Turnier. Du hast, glaube ich, genau das erfüllt, wo viele vielleicht so gedacht haben, boah, aus der zweiten Liga, ob der unsere Mannschaft bei einer Heim-WM da führen kann. Und dann, es war ja, glaube ich, sogar ohne Gegner-Einwirkung direkte, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, so im linken Halbraum da. Was hast du noch für Erinnerungen an die Szene?
Ja, gute. Also gute in Anführungszeichen. Nee, ich weiß schon noch alles. Also es war ein entscheidendes Spiel für uns, für beide Mannschaften. Das hat man gespürt vor dem Spiel. So beim Eingang, also hinten in den Katakomben, bevor wir dann zur Einlaufzeremonie raus sind, hast du einfach diese Anspannung gemerkt, dass es hier im Halbfinaleinzug geht. Und dann brennst du natürlich für so ein Spiel. Ja, das hat man ja auch gemerkt. Die Halle, das war unglaublich. Und
20.000 dauerhaft
dran, am Stehen. Und das ist ja auch was anderes wie jetzt in der Bundesliga, diese Atmosphäre manchmal. Das ist schon, war schon einzigartig und das mitzuerleben. Und ja, es war halt natürlich früh im Spiel, dass dann einfach in einer 1-gegen-1 Situation, die ich in der Unterzahl eigentlich gehen wollte, ich da wegknick. Ich bin ins 1-1 gedacht, es kommt nochmal vielleicht ein Stückchen mehr Kontakt oben. Aber letzten Endes bleibe ich halt unten im Fuß im Boden hängen und verdrehe dann alles. Und das sind dann halt die Kräfte extrem. Ja.
Und da, was verflucht man da? Den falschen Schritt, den man macht? Oder der den Hallenboden so hingelegt hat, dass du da hängen bleibst?
Verflucht man eigentlich gar nichts. Ich glaube, im Rückblick ist es eine Sache, wo manchmal hast du Pech und manchmal spielen einfach viele Faktoren zusammen. Ja, das war natürlich dann schon fortgeschritten im Turnier. Vielleicht ist der eine oder andere Muskel nicht mehr ganz so regeneriert oder auskuriert. Dann hast du eine sehr lange Saisonhälfte schon davor gespielt und mit natürlich auch vielleicht ein, zwei Blessuren. Und da kommt einfach vieles zusammen, wo du dann weißt, okay, alles in Summe kann dann vielleicht auch mal dazu führen, dass du eben nicht mehr die Stabilität oder den Abdruck dann kriegst. Und aber da verflucht man also auf jeden Fall keine anderen.
Ja, krass, aber dass du da so du scheinst mit dir im Reinen zu sein, was diese Sache angeht. Scheinst jetzt nicht irgendwie mehr groß damit zu hadern oder so, oder?
Nee, gar nichts. Also klar hadere ich damit, dass es natürlich unglaublich schade ist, dass du dann da raus bist, ja, und dann so ein Halbfinale auf deutschem Boden nicht spielen konnte. Bis dahin mitgehen konnte. Aber an der Verletzung an sich oder mit den Auswirkungen, da kam ich eigentlich nie in einen gewissen Selbstzweifel. Das hat mir auch unglaublich viel Sicherheit gegeben, ja, zu wissen, dass das jetzt nicht aller Tage Ende ist oder wie man manchmal so sagt. Und,
Hast du mal über dieses Was wäre, wenn? Ich meine, man sucht nach so einem Norwegen-Spiel dann, was hat uns denn gefehlt? Und diese Erklärung war ja auch naheliegend, hat der Bundestrainer ja, glaube ich, auch mal gesagt. Man hat sich jetzt halt nur mal ziemlich lange mit Martin Strobel auf der Mitte eingespielt. Das war ein ganz entscheidendes Element, was uns dann vielleicht in dem Spiel gegen die Norweger gefehlt hat, wo jetzt nicht, dass der 1-1 du wäre, aber die hatten mit Sargosen irgendwie eben ihren Typen, der die entscheidenden entweder Tore gemacht hat oder Spielzüge ins Laufen gebracht hat?
Es, Es ist, glaube ich, für jede Mannschaft schwer, wenn man sich auf irgendwas einstellt und lange vorbereitet und bestimmte Mechanismen einfach dann funktioniert haben, wenn dann ein Baustein rausbricht. Und das kann man, wir sind so individuell, dass man das oftmals gar nicht eins zu eins ersetzen kann. Ja. Das sind auch, es war auch in vielen Fällen gut so, dass es nicht so ist. Natürlich in mancher Hinsicht aber auch fällt dann eine gewisse Sicherheit vielleicht in manchen Bereichen. Trotzdem ist man auf dem Niveau eigentlich immer sehr gut aufgestellt, sodass man solche Sachen kompensieren kann. Und
hattest du das Gefühl, die deutsche Mannschaft konnte das kompensieren, deinen Ausfall?
Ich hatte eher das Gefühl, dass nicht diese Sicherheit oder diese Steuerung gefällt hat. Ich glaube, wir hatten eher dieses, dass wir zu viel wollten, zu viel zu drüber oftmals waren und dann diesen Fokus nicht hatten. Also das merkt man.
Verkrampftheit?
Ja, Verkrampftheit oder vielleicht dann funktioniert der eine Pass oder die eine Abwehraktion so nicht, wie man es gern hätte. Dann kriegt man eine Zeitstrafe, wo vielleicht nicht hundertprozentig berechtigt ist und so steigert man sich von Aktion zu Aktion und es fällt so Stück für Stück immer weiter in sich zusammen. Also es das sind so Mechanismen, die oftmals in so Spielen greifen, wo man dann sieht, hey, wir bräuchten jetzt eigentlich nochmal ein Stückchen mehr Fokus zusammen, um dann wieder eine gute Aktion uns dann da rauszukämpfen. Ohne dass ich jetzt das Spiel nochmal genau im Kopf habe, aber das war so mein Gefühl, dass ich damals, wo ich es angeschaut habe, so ein bisschen hatte.
Ja, doch, ich weiß noch, dass ein großes Thema war, die Linie der Schiedsrichter, auf die hat sich die
Mannschaft... Ja, ich glaube, wir kriegen relativ schnell am Anfang relativ viele Zeitstrafen, sodass wir unser System auch nicht mehr so decken können. Ja. Dann fahren ein, zwei Bälle vielleicht rein, wo die Torhüter dran waren und so steigert sich jeder in seinen Bereich rein. Und das ist genau der Punkt, wo dann eigentlich einem Gegner, der nichts zu verlieren hat, in Deutschland vor einem großen Publikum einfach frei aufspielen kann, wenn die Karten spielt.
Ja. Wobei, am Ende haben sie im Finale ja eine relativ teure Rechnung bezahlt.
Ja,
ich weiß nicht, ob das dann überhaupt so schön war, dieses Finale zu spielen.
Ja, unabhängig davon haben sie natürlich auch ein super Spiel gespielt. Also die einzelnen Spieler von Norwegen. Ja, Also muss man ja auch anerkennen.
Ja, ja. Tut's die EM, man wusste es ja lange nicht, weiß nicht, wann es für dich klar war, dass du die EM nicht mitspielen wirst. Tut das so ein bisschen weh oder konntest du auf die sozusagen guten Gewissens verzichten?
Ja, schon guten Gewissens. Also ich musste in mich reinhorchen. Ich habe kurz vor der Nominierung zum 28er Kader einfach im Bundestrainer das Signal gegeben, weil ich es für richtig halte, dass ich nicht ein Platzhalter bin, der dann, wo die Chance da ist, dass es wirklich auch nichts wird, weil dann verschenkt man einen Platz. Und das ist so, hat man gesehen, dass es dann, ja, und es können ja in der Hinsicht noch genug Verletzungen passieren. Also sind ja dann auch noch
sind
passiert.
Ja, auch, ja.
Und dann werden auf einmal aus 28 Kader wird auf einmal vielleicht nur ein 25 oder 24er Kader. Und das ist natürlich dann schon mal schlecht.
Ja.
Von dem her habe ich Ende Dezember, wo wir dann wirklich in der Liga auch nochmal die Spiele aneinander kürzer gereiht hatten, dann schon auch gemerkt, dass mir der Rhythmus, dass ich den einfach gespürt habe von der Regeneration und von der Belastung her, wo ich dann einfach merkte, ja, das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung, da nicht jeden zweiten Tag Vollgas zu gehen. Und wie man auch gesehen hat, man sagt es zwar immer so einfach, man spielt in der Vorrunde gegen Niederlande, gegen Lettland etc., da kann man ja vielleicht mal auch eins auslassen. Das ist halt mittlerweile auch nicht mehr ganz so einfach.
Ja, absolut.
Dass du vielleicht dann doch 40, 50 Minuten spielen musst. Ja? Also, und der Trainer wieder reagiert und dann bist du halt doch gefragt. Und das kannst du nicht so mal im Vorfeld, okay, wir lassen den jetzt für das Spiel draußen. Und ja, dazu ist das ganze Handballwelt mittlerweile sehr ausgeglichen.
Kommt auch im Handball, glaube ich, nicht gut. Ne?
Ja.
Da wird so Schonung, leider, ist ja auch echt ein leidiges Thema, dass die Belastung teilweise unerträglich ist, aber da, glaube ich, sagt keiner völlig verständlich, dass der den heute mal geschont hat. Sowas gibt es ja im Handball quasi.
Ja, also man muss dann halt auch wirklich dazu stehen und auch Vertrauen in die anderen haben, die dann spielen, auch den Jungen den Vortritt lassen und haben ja dann auch zum Schluss dann da viele gute Aktionen gezeigt und das muss man dann eben einfach das Vertrauen auch geben.
Wirst du denn deine letzten Spiele auf deutschem Boden oder in Japan spielen?
Ja, das ist eine gute Frage. Zu zunächst mal muss ich mal schauen. Also ich die Entwicklung beim DHB mit dem Wechsel an der auf der Trainerposition war natürlich, glaube ich, also für die meisten in der Hinsicht, wie auch bekannt, war dann irgendwo überraschend.
Ja.
Und ich war auch dahingehend dann einfach so, dass ich mit Christian so verblieben bin, dass wir uns nach der EM einfach nochmal zusammensetzen. Mhm. Hatte aber trotzdem jetzt auch schon Kontakt mit Alfred Gislason, um ihm eben meine Entscheidung, bevor die öffentlich wird, auch mitzuteilen. Ich glaube, das sollte ein Bundestrainer wissen, wenn man da irgendwo einen erweiterten...
Weiß er schon? Oder,
also die Entscheidung über das Karriereende damals. Das war ja quasi ich glaube, am Donnerstag oder Freitag war die Bekanntgabe, dass der Trainerwechsel stattfindet und am Montag war unsere PK angesetzt, wo ich dann einfach sage, okay, es gehört, also meiner Ansicht nach gehört sich das, dass ich dann sowas auch da mitteile, egal ob ich jetzt eine Rolle spiele oder wie das nachher aussieht oder was auch immer, einfach die Information zu geben, ohne da irgendjemand zu überraschen. Mhm. Und ja, dann werden wir uns da bestimmt nochmal genauer unterhalten und ich muss das einfach im Blick haben, wie es mir in gewissen Phasen geht und ob es dann in mich hineinhorchen, ob es dann auch sinnvoll ist.
Hast du eine Überlegung schon, wann du diese Entscheidung treffen willst? Wird es wieder so eine Sache, die kurz vor der Nominierung, wie es jetzt zur EM war, endgültig von dir entschieden wird?
Ja, das muss man, also prinzipiell liegt die Entscheidung auch erstmal, also kann natürlich der Trainer auch gewisse Sachen vorgeben, aber ich glaube, dass man da das in einem gemeinsamen Austausch auch hinbekommt, weil eben man muss auch sehen, dass die Vorbereitung auf das Quali-Turnier natürlich auch sehr kurz ist. Also da gibt es so einen Kurzlehrgang mit einem Testspiel und dann eben noch diese 4 Tage vor diesen drei Spielen da in Berlin. Also da ist jetzt auch nicht viel mit ausprobieren. Oder vielleicht Spielzeiten geben, um dass es, ob es funktioniert oder nicht. Und deswegen muss man da schon alles genau abwägen.
Ja. Wie kam das bei dir an, dieser Trainerwechsel? Was waren deine Gedanken, als du gehört hast, Gislason übernimmt für Prokop?
Ja, es war natürlich eine gewisse Überraschung dabei, weil es einfach, wenn man da die Tage davor nichts mehr gehört hatte, also die EM war ja quasi 1,5 Wochen, 2 Wochen vorbei und der letzte Stand hat ja so jeder mitbekommen und deswegen hat es, denke ich, viele überrascht. Darum mich in gewisser Art und Weise auch. Unabhängig natürlich, dass Alfred, glaube ich, der erfolgreichste Trainer überhaupt deine letzten Jahre ist. Der Qualität her. Natürlich, ich glaube, Christian hat in den letzten Jahren viel in das ganze Projekt oder in seine Arbeit investiert. Wo es natürlich dann auch für ihn irgendwo nicht perfekt zu Ende geht sowas, aber im Sport erlebt man halt häufiger, dass es auch manchmal nicht schön zu Ende ist. Und
hat es dir insofern leid getan für ihn?
Ja, vielleicht so ein bisschen dieses Abrupte oder dieses, wenn man sich vielleicht auch nicht auf irgendwas vorbereiten kann, das ist dann schon, also manchmal hat man ja ein Gespür. Also, und ich denke, dass sein Gespür nach dem Ende der EM nicht dahingehend war, dass er in 1,5 Wochen ohne Job dasteht. Ja. Also so wie ich ihn kenne und oder wie ich das Ganze jetzt von außerhalb, ich war ja nicht dabei, betrachtet habe. Und das ist dann vielleicht das andere.
Ja. Zu Olympia hat Heiner Brandt übrigens, unser großer Grand Seigneur des Handballs, gesagt, wenn Martin in Form ist, ist er auf jeden Fall ein Kandidat. Das weiß dann keiner besser als du, ob du in Form bist. Ist das eigentlich trotzdem irgendwie... freut einen sowas, wenn unser ewiger Bundestrainer, was er gefühlt ist, sowas sagt? Oder geht das eher so an dir vorbei und du machst alles mit dir selber aus?
Na, ich mache schon viel mit mir selber aus. Also klar nimmt man solche Sachen wahr, und aber ich sag mal, den direkten Einblick habe ich nur vor Ort mit meinen Leuten, die mich umgeben. Und deswegen ist es natürlich schön, wenn das solche renommierten Personen sagen. Aber das muss man eben für sich selber direkt vor Ort ausmachen.
Ja. Jetzt hast du schon vorhin öfter angerissen, dass da ein paar Fenster aufgehen oder Türen aufgehen, was auch immer, was so in deiner Zukunft passieren könnte. Nimm uns da gerne mal mit. Was wird passieren so ab Sommer?
Ja, was wird passieren ab Sommer? Also mein Ich habe sehr viel aus den letzten Jahren einfach rausgezogen, Erkenntnisse, sei es jetzt und wahrscheinlich zum Ende der Karriere hin mehr, als ich so die gesamte Karriere, wenn ich die gesamte Karriere betrachte. Vielleicht war ich auch ein bisschen empfindsamer für das Ganze, dass ich so ein paar Dinge einfach mehr aufgesaugt habe, aber das muss man einfach schon sagen und auch bestimmte Schicksale da einfach dann auch wie letztes Jahr dann da einfach reingespielt haben. Und solche Sachen würde ich oder will ich gerne einfach weitergeben und das auch ja an vor allem in Richtung Teamentwicklung praktizieren. Ja, also das Ziel ist letzten Endes die Entwicklung und Steuerung leistungsstarker Teamplayer. Also das heißt nicht unbedingt, dass ein Teamplayer für alle alles recht machen soll, sondern leistungsorientiert, so leistungsstark ist auch, dass er nach vorne wegmarschiert, genau weiß, wo er hin will und mit seinem Team erfolgreich sein will. Und da bestimmte Konzepte erarbeitet und Modelle, die man da ranziehen kann, um dann sowas zu unterstützen. Und das halt vor allem dann, ja, in Teams, sei es im Sport, aber auch vielleicht in der Wirtschaft, das ganz gut anwendbar ist. Und so soll der Weg eigentlich aussehen, dass man so in einer Art und Weise selbstständig natürlich, freiberuflich das da unterwegs ist. Und da die Erfahrung, das gibt's oft einfach, klar, ist auch schon bekannt, die Analogie aus dem Sport übertragen kann, aber vielleicht mit anderen Modellen oder neueren Modellen und neuen Sichtweisen das Ganze nochmal auf eine andere Ebene hebt.
Also so Individualcoaching und Beratung, sowohl im Sportlichen, aber als auch zum Beispiel in Wirtschaftsunternehmen.
Ja, wenn du es jetzt so umschreibst, dann können wir es so sagen. Coaching ist immer schwierig. Ich gehe da gerne einfach in direkten Austausch. Und das kann natürlich dann die Inhalte über Impulse vermittelt werden, ja, zunächst mal auch als Vorträge und dann aber auch später dann eben im direkten Austausch mit den jeweiligen Personen, um da auch im Sport, glaube ich, einfach vor allem bei uns in unserer Sportart gewisse Mechanismen noch Potenzial haben, was gerade diese Bereiche angeht, das Ganzheitliche zu betrachten und vielleicht die gesamte Persönlichkeitsentwicklung des Menschen auch nochmal ein bisschen hervorzuheben. Mhm.
Aber es geht auch wirklich, also es würde jetzt nicht darum gehen, einen ganzen Verein zu beraten oder einen Verband oder so, sondern einzelne Leute ganz gezielt.
Also in meinen Augen ist es wichtig, wenn man in einem Team erfolgreich sein will, dass man zunächst mal sich selbst gut kennt. Mhm. Und wenn ich mich selbst gut kenne und dann weiß ich auch das Darumherliegende um mich herum gut einzuordnen und einzuschätzen. Und dann kann ich mit den Personen gut umgehen und dementsprechend auch handeln und erfolgreich sein. Das überträgt sich quasi vom Einzelnen auf das Team und im Team zusammen dann Richtung Erfolgsspur.
Und also vielleicht habe ich es auch vorhin falsch verstanden, aber ich hatte jetzt das Gefühl, das hast du auch so im Austausch mit anderen Leuten irgendwie, also wie bist du auf diesen Trichter gekommen? Hast du da mit anderen Leuten nicht mal drüber ausgetauscht oder wie ist dieser Gedanke gereift, in die Richtung zu gehen?
Der Gedanke ist gereift, in die Richtung zu gehen, weil ich mich hingesetzt habe und auch einfach rückblickend mich öfters, aber auch immer wieder reflektiere, was habe ich eigentlich oder was kann ich aus dem Sport am meisten rausziehen, was sind meine Kernkompetenzen und da sehe ich einfach, dass ich da in der Hinsicht, denke ich, die letzten Jahre einfach gut unterwegs war, was so das Teamgefüge angeht, so die Menschenkenntnis und was dann auch nötig war, um erfolgreich zu sein. Ob es jetzt da bei der EM 2016 war, wo ja auch viele uns am Anfang schon abgeschrieben haben, aber das da passieren einfach Mechanismen, die auch irgendwo, wenn man bestimmte Literatur darüber liest, dann auch wirklich gegriffen haben im Nachhinein. Und das sind so Punkte, wo mich dann bewirkt haben, zu sagen, hey, das ist auch ein Punkt, wenn man das sich auch mal ins Bewusstsein ruft und öfters vielleicht gezielt auf bestimmte Punkte achtet, dass das dann auch wirklich noch erfolgreicher umsetzbar ist.
Mhm. Ich muss sagen, in der Literatur war ich noch nicht unterwegs. Was hat da 2016 zum Beispiel funktioniert, was scheinbar ja dann wissenschaftlich begründbar ist, so nenne ich es jetzt mal?
Ja, Wissenschaft. Also es hat halt funktioniert, glaube ich, dass wir irgendwo eine geschworene Einheit waren. Und dass dieser Sinn dahinter, das ist ja erstmal das große Kritikpunkt, dass die Leute, die da zusammenkommen, die ausgewählt wurden, also diese Personenauswahl, den gewissen Sinn haben. Und ich glaube, Dago hat es nicht ohne Grund schon damals bei seinem Amtsantritt diesen Zielgedanken mit den Bad Boys, ja, dass wir da irgendwas verkörpern, wo sich jeder identifizieren kann. Mhm. Ja, und das war dann egal, ob da jetzt wirklich ein Stück davon ausbricht oder nicht oder ein Spieler wegfällt. Und so hat sich das Stück für Stück gesteigert, um dann irgendwann in ein Performing-Level zu kommen, wo man sagen, okay, da waren wir dann einfach in der mannschaftlichen Geschlossenheit so stark und jeder wusste um seine Rolle und seine Aufgabe Bescheid, dass es da keine großen Störfeuer gab. Mhm. Ja. Und dann ist Höchstleistung halt möglich.
Und heißt das, du weißt, wir müssen hier Schlagzeilen produzieren quasi. Das heißt, du baust uns dann mit Hilfe deines, jetzt sage ich nicht wieder Coaching, sondern deiner Beratung, sage ich jetzt mal, oder deinem Austausch, baust du uns die nächste Generation an Top-Handballern, die mental so frisch sind, dass die uns dann Medaillen einsammeln in vielen Jahren.
Das wäre die Zielvorstellung.
Ja, kann man schon so sagen.
Ja, also ich würde es ja nicht nur auf einen, sag mal, wirtschaftlichen Bereich, sondern es sind ja auch viele Punkte, die da, ich glaube, ein Mensch muss auch als Mensch auf dem Spielfeld funktionieren und nicht immer nur die perfekten Abläufe haben, weil wie reagiert ein Mensch unter Stress, wie gehe ich mit Kritik um? Das sind natürlich alles Themen, die vorkommen, aber ich glaube, man muss sich das öfters einfach mal noch stärker in vielleicht auch einen Wochenablauf rein integrieren und öfters einfach wieder bewusst machen, dass solche Phasen dann eben in bestimmten Spielsituationen kommen, in Karrieren, wann auch immer. Und das nochmal zu verstärken natürlich, das wäre ja schon eine Zielvorstellung.
Sehr cool. Hast du da schon wen im Blick oder hat sich schon wer angemeldet?
Nein, das muss ja alles erstmal reifen und entwickeln. Ich muss da auch viel noch für mich erarbeiten, sage ich mal. Darum will ich halt auch ein bisschen Zeit haben, um mir bestimmte Sachen zu erarbeiten. Ich habe jetzt im letzten halben Jahr ein Seminar über Kommunikations- und Führungspsychologie besucht. Mhm. Was unglaublich viele Einblicke also gab, was so dieses Menschliche, was Kommunikation, in welchen Ebenen das stattfindet und auch mit einem selbst. Und das war sehr, sehr informativ und habe sehr viel da gelernt. Und solche Bausteine will ich mir halt noch weiter erarbeiten, um dann eben das Ganze irgendwo in ein Konzept oder in Modelle zu packen, wo ich sage, das sehe ich in Verbindung mit dem Sport dann einfach als gut an.
Cool. Und ist das an der Uni gewesen, das? Oder wo macht Besuch?
Das war zwar über eine Business School, aber es war ein Privatseminar einfach. Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, wie das, Geld ist immer ein leicht doofes Thema, aber ich habe inzwischen gemerkt, dass Handballer da einigermaßen frei drüber reden können. Wie ist das eigentlich? Also ihr seid ja nur keine Cristiano Ronaldos, die sagen können, Geld spielt eh keine Rolle mehr. Ich kann nach der Karriere einfach gucken, wo es mich hinträgt, sondern die meisten oder eigentlich alle müssen ja schon noch Geld verdienen. Hast du eigentlich, weil du jetzt sagst, du musst dir erstmal Zeit nehmen, das wachsen zu lassen? Also ist das schon, du hast schon die Ruhe, dass du sagst, ich muss da jetzt aber nicht ganz schnell was aufbauen, weil ich auch irgendwie den wirtschaftlichen Zwang habe?
Ja, also eine gewisse Sicherheit und Ruhe ist schon da. Und das will ich halt auch nutzen. Einfach um mich vielleicht mit dem Thema nochmal intensiver auseinanderzusetzen. Ja. Ich glaube, dann, wenn man es zu schnell drüber bricht, dann wird's vielleicht nicht gut und man findet, glaube ich, immer Möglichkeiten. Ich habe das vor kurzem mal so, habe ich dran gedacht, okay, von meinem ersten Handballergehalt hätte ich mir bestimmt auch keine Wohnung und ein Auto und was auch immer leisten können. Und das hat sich auch irgendwann mal entwickelt. Ja. Und ich musste viel investieren dafür, dass sich es entwickelt hat. Und so sehe ich es jetzt einfach auch.
Ja, 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 genau. Ja, ich glaube, so Top-Berater mit der Zeit können die ganz gut.
Ja, ich sag mal, das ist nicht, also ich gehe nicht immer von einem monetären Zielbild aus, sondern wenn ich damit was bewirken kann und solche Persönlichkeiten entwickeln oder dann auch Erfolge da sind, das ist, glaube ich, viel wichtiger. Ja, da gibt es ein ganz interessantes, das Deutsche Fußballinternat ist in Bayern irgendwo, das ist unabhängig von allen Leistungszentren. Da ist zum Beispiel auch die Zielvorstellung einfach, also denen geht es natürlich nicht ausschließlich darum, die besten Fußballer auszubilden. Ja, aber viel wichtiger ist, wenn junge Spieler kommen und als bessere Persönlichkeit das Internat verlassen, dann haben sie schon ein einen großen Mehrwert gewonnen. Ja. Und da, das sind solche Sachen, wo ich dann sage, okay, das hat Hand und Fuß.
Sehr guter Ansatz. Ja. Komme ich jetzt wieder zu meinem Buch von neulich zurück. Du bist dann quasi der Holger Geschwindner des Handballs.
Ja, keine Ahnung. Das Buch liegt bei mir übrigens auch noch auf dem Nachttisch. Also ich habe schon angefangen.
Ja.
Wird jetzt auch in nächster fertig gelesen. Ich bin schon gespannt, was noch alles da drin vorkommt.
Ja, ich kann es echt nur empfehlen. Also ich war mal wieder zu faul zu lesen. Ich habe es mir als Hörbuch, weil ich dann nebenher immer andere Sachen machen kann. Ich räume ja zum Beispiel zu Hause wahnsinnig viel auf.
Okay.
Sowas würde meine Frau direkt bestätigen und nebenher höre ich dann mal so ein Hörbuch. Ja, sehr cool. Jetzt wissen wir vor allem, das finde ich sehr spannend, was wir von dir noch so hören werden in den nächsten Jahren. Eine letzte Frage, bevor wir zum zweiten Teil kommen, habe ich noch, aber Trainer willst du nicht werden?
Ist zunächst mal kein... Ja, das mag auch wieder die Außendarstellung da, dass das natürlich eine logische Folge ist. Man weiß aber auch, dass jetzt nicht alle guten Spieler irgendwo gute Trainer waren oder sind oder das immer dargestellt ist und da gehört einfach sehr viel dazu und ich konnte nie in dem Bereich Trainer, Handballtrainer mich ausprobieren und arbeiten und hatte es auch zeitlich nie dann forciert. Also in jungen Jahren so viel selber trainiert und unterwegs gewesen, dass ich dann gesagt habe, ich muss jetzt nicht ziehen. Also, also das war dann auch Lizenzen erwerben. Und jetzt mittlerweile, ja, wenn du dann selber so viel unterwegs warst die letzten Jahre, dann das 1:1 nochmal zu haben und du musst halt auch einfach gut in gewissen Bereichen sein und das muss man sich auch wieder aneignen. Und ich habe jetzt auch mal Lust, ein bisschen ab vom Sport, also von dem Sport so ein bisschen zu gehen. Natürlich mit einer sportlichen Komponente dabei, aber war irgendwie nie ein großes Thema für mich erstmal.
Schade. Das finde ich irgendwie schade, aber du sagst ja, es ist nur von außen der Blick und ich glaube, das, was du da so vorhast in Zukunft, das klingt auch verdammt gut. Ja, warum Martin Strobel so geworden ist, wie er geworden ist, sein Karriereweg, würde ich mal behaupten, gibt da so einige Hinweise. Den wollen wir gleich nochmal ein bisschen durchsprechen in Rubrik 2 hier von Hand aufs Herz. Ich steige mal wieder mit einer These ein, die du mir dann um die Ohren hauen darfst. Hat das so, das, was du jetzt gerade geschildert hast, dein gesamtheitlicher Ansatz, wie du so über viele Dinge denkst, hat das vielleicht was damit zu tun, dass du ja schon einen leicht, irgendwie ungewöhnlichen Karriereweg hast? Lange in Balingen, in der kleinen Provinz nenne ich es mal, dann bist du nach Lemgo gegangen und dann zurückgekehrt, obwohl es sicher auch schillernde Orte, die du hättest besuchen können, in deinem Handballerleben gegeben hätte. Ist das irgendwie so der logische Fortschritt, dass du jetzt sehr in dir ruhend da deinen Lebensweg weiter vorantreibst?
Ja, es ist wirklich vielleicht ein bisschen anders, als man sich so oftmals vorstellt, so eine Karriere. Es gab mit Sicherheit Zeitpunkte, wo man sich hätte anders entscheiden können. Ja. Nur ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist, die weiß man im Nachhinein, aber es gibt auch oftmals kein richtig und kein falsch. Das ist so, man muss sich halt dann eben entscheiden und dann dazu auch stehen, ganz klar. Und deswegen sind das dann schon so Punkte, wo ich mich bestimmt auch irgendwo mitentwickelt habe, ja.
Weil du gesagt hast, es gab mal so Angebote. Ich habe mir sagen lassen, der große THW hat auch mal angeklopft. Stimmt das?
Ja, das war ja, ich sag mal, zu Anfangs meiner Karriere, wo wir da aus dem Juniorenalter rausgekommen sind, sag mal, lief das Ganze natürlich schon auf Hochtouren an. Ja? Also bei allen von uns. Ja? Wir waren mit einer der erfolgreichsten Jahrgänge da in dem Bereich. Und also es gab sehr wenig U-Länderspiele, die wir da wirklich auch verloren hatten.
Du warst mit, hat mir ein Bruder vorhin erzählt, glaube ich, mit Uwe und Martin Strobel, sage ich schon, war sehr schlau, mit Steffen Weinhold.
Genau, Uwe, Steffen Weinhold, ja. Haben da auch sehr erfolgreiche Jahre hinter uns gebracht, kennen uns daher auch schon sehr lange. Und das ging dann natürlich dann von vornherein schon gut los. Wir sind hier aufgestiegen, haben dann die Liga gehalten und dann kamen eben verschiedene Angebote. Ja. Das heißt, dann damals, wo ich nach Lemgo bin, da war mit Sicherheit auch dann auch Kiel dabei. Und da muss man sich halt zurechtlegen, was für einen in der Situation jetzt die beste, ja, Möglichkeit darbietet.
Und warum war Lemgo besser als Kiel? Oder kannst auch erzählen, wer sonst noch so gerne dich gehabt hätte? Waren ja wahrscheinlich eine Menge Vereine.
Ja, es waren noch ein paar. es war einfach so, dass ich das Gefühl hatte, dass, also für mich war immer recht wichtig, dass ich auf dem Wettkampfniveau viel spielen wollte, also um einen nächsten Schritt zu machen. Mhm. Und nicht unbedingt nur im Training da viel investiert habe. Und Kiel Anfang, was war das dann, 2008? Kannst du mal durchgehen, wer da alles gespielt hat. Ja, da war da, natürlich kann man von solchen Leuten extrem viel lernen. Aber so diese Spielzeiten sind natürlich für einen jungen Spieler, und das habe ich halt für mich früh auch schon gemerkt, als ich früh hier mit Anfang 16, 17 früh Verantwortung auf dem Spielfeld übernehmen konnte. Das hat mich schon auch in einer gewissen Art und Weise geprägt. Mhm. Ja. Und meine Persönlichkeit auch geprägt. Also ich hatte nie Angst davor, Rückraum links, wenn da jetzt dann auch in der Nationalmannschaft Pascal Henstand oder rechts irgendjemand anders, da jetzt zu sagen, hey, wir spielen jetzt das und das, auch wenn dann vielleicht mal kurz ein kritisch was dagegen kam. Und
ach, passiert ja, das? Also ja, einfach nur, weil du ein junger Kerl warst?
Nein, also oder? Das muss man sich ja auch arbeiten. Wenn du über Leistungen kommst und du bringst deine Leistung und du hast Ideen oder bringst dich ein, dann das ist immer die Folge, dass das auch akzeptiert wird und eine Anerkennung kommt. Also, aber trotzdem hast du natürlich als junger Spieler dann denkst du, war das jetzt richtig oder nicht oder was auch immer. Aber das muss man sich erarbeiten. Das habe ich halt hier früh gemerkt, dass ich durch diese frühe Verantwortung, wo ich da bekommen habe, auch dass mir das gut getan hat. Ja, und das wollte ich halt irgendwo auf dem nächsten Level vielleicht auch weiter haben, ob das jetzt gut oder schlecht war. So weiß man, wissen wir vielleicht
jetzt. Ja, so, also.
Und trotzdem hat mir das dann natürlich irgendwo das Ganze drumherum, das Projekt natürlich dann auch mit zugesagt, und dann hatte ich die Entscheidung getroffen.
Ja. Da warst du ja auch noch, was warst du da so, 22 oder so?
22, ja.
Das ist natürlich auch echt jung, ne? Weil es so lang her ist, 2008 bis 2013, ja, stimmt.
Ja.
Dann, ja. Und du bist 5 Jahre geblieben, ja. Im Lemgo. Bist du glücklich dort geworden? War es die richtige Entscheidung im Rückblick? Oder wir haben das richtig falsch eben schon geklärt, dass man das nicht so gar, aber bist du zufrieden mit
es der Entscheidung? Es war auf jeden Fall eine Entscheidung, die mir nochmal viel Erfahrung gegeben hat. Also richtig war es in dem Sinn, weil es halt das erste Jahr lief ja dann auch echt gut. Man leider die Champions League Quali knapp verpasst damals mit Platz 4. Die Mannschaft war, wir hatten eine gute Mannschaft zusammen. Allerdings kam natürlich dann auch ein bisschen Unruhe auf, dadurch, dass wir dann vielleicht auch nach dem ersten Jahr diese Qualifikation nicht geschafft haben. Es hat einen Trainerwechsel gegeben, Sponsoren haben sich zurückgezogen, und da steckst du dann halt auf einmal mit drin. Ja, Anfang 20, was passiert hier? Das erste Jahr war doch super, hab dann auch vorzeitig damals meinen Vertrag verlängert gehabt, und dann ja, bist du einfach so, was ist hier jetzt? Jetzt weißt du mal, wo Sport eigentlich, der Profisport eigentlich, also was da alles passiert. Und dann waren ja auch 2, 3 Jahre, wo, oder auch bei mir, wo ich dann viel vielleicht mit mir gehadert habe, wo dann so, wo es dann vielleicht auch nicht ganz so gut lief, aber trotzdem haben wir uns dann irgendwo auch 2010 dann den Europapokal noch gewonnen, um dann auch in der Mannschaft dann auch weiter irgendwo zu reifen, ja. Und letzten Endes hatte ich mich dann trotzdem irgendwann dazu entschieden, nochmal eine Veränderung herbeizuführen.
Mhm. Ja, das war dann 2013. Ich glaube, Markus Bauer ist ja 2007 aus Kiel in die Schweiz gegangen, wenn ich richtig bin.
Ich war ja mit Markus Bauer, also Markus Bauer hab unter Markus trainiert, nur 2008 bis 2009 in dem Fall im Sommer. Mhm, er war aber davor schon in Lemgo 1,5 Jahre oder 1 Jahr, und dann ist er, glaube ich, danach in die Schweiz, ja.
Ja, also du warst auf der Platte nicht sein direkter Nachfolger, hat das trotzdem irgendwie mal eine Rolle gespielt, irgendwie so dem Mittelmann, den Deutschland halt so hatte, Weltmeistertitel 2007 und die goldenen Jahre davor.
Klar, er hat mich da schon auch klar in den Gesprächen davon überzeugt, wie er das Ganze da aufziehen möchte. Also wurde dann ja auch immer so ein bisschen verglichen mit seiner Art, also mit dem Spielsystem, wobei ich mich da immer nie, also direkt so genau gesehen habe, aber habe natürlich dann auch viel, viel davon gelernt, also in dem ersten Jahr, ja, mit solchen Leuten zu arbeiten. Daniel Stefan war ja dann sportlicher Leiter, der da auch immer wieder im Training war, auch teilweise noch mittrainiert hat, und du siehst halt, dass da immer noch brutal viel...
Der hat noch mittrainiert?
Ja, der hat dreimal die Woche mittrainiert. Ja.
Oha, okay.
Und dann weißt du halt auch mal, wenn dich dann... Also, der hat dann auch gut trainiert noch. Also, das war dann echt... denkst du, okay, da ist schon noch Luft nach oben.
Okay.
Ja, also, ja. Klar. Die,
ja gut, das war auch einer, der war Welthandballer. Ja. Ne? Das war einer der Besten, die wir jemals hatten. Ne? Ja.
Und dann mit solchen Leuten einfach im Austausch zu sein, ist natürlich schon sehr viel wert. Ja. In jungen Jahren, ne?
Ich weiß noch, mir hat Mimi das auch mal, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber der hat hier auch im Podcast erzählt über Daniel Stefan irgendwie, ich glaube, der hat in all den Jahren, die sie zusammen gespielt haben, gefühlt 3 falsche Entscheidungen im Training getroffen.
Ja, das ist halt brutal, also das war echt beeindruckend, ja. Und dann merkst du erstmal, also da hast du einfach die Qualität jedes Mal gesehen in jeder Aktion, und kannst da nur davon lernen, ne? Ja.
Und 2013 ging's dann zurück in die alte Heimat, hier nach Balingen, wo du ja jetzt immer noch bist. Warum der Schritt?
So, der Kontakt ist eigentlich nie ganz abgerissen über die ganze Zeit. Balingen hat sich in meinen Augen dann in den Jahren schon sehr gut entwickelt, auch etabliert. So ein bisschen vielleicht auch den Sprung, was man jetzt so gerade so angeht, hätte man vielleicht schon damals irgendwie um eine neue Halle kämpfen können, war aber trotzdem immer in einem, ja, hat die Liga gehalten, relativ konstant, sage ich jetzt mal. Und trotzdem sah ich immer noch das Potenzial, weil ich halt auch die Region und alles drumherum kenne, dass man da vielleicht auch nochmal was vorschieben kann, ja. Und das mitzuentwickeln war dann schon so ein Baustein, das mich angetrieben hat, um auch vielleicht wieder so ein bisschen zurückzukommen. Es ist nicht 1:1 übertragbar, was früher war. Das habe ich dann auch gemerkt. Es war bestimmt alles anders. Also es war alles anders. Vielleicht kommt man mit so Gedanken, naja, jetzt wird alles wieder so wie früher. So, es geht wieder, das muss man sich schon auch alles wieder erarbeiten. Aber ich wollte nicht zurück in die Komfortzone. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass in dem Umfeld, wenn man sich bewegt und sich hundertprozentig wohlfühlt, dann die bestmögliche Leistung zustande kommt.
Ja.
Und das war dann in dem Sinne definitiv so. Und so konnte ich mich dann auch irgendwo wieder in den Kreis der Nationalmannschaft spielen, dann 2014, 2015, nachdem Dago da angetreten ist, und habe dann auch die Chance da 2015 bei der WM bekommen. Und das kam halt auch daraus, dass ich dann einfach die konstanteren Leistungen in der Liga gezeigt habe.
War aber nie so ein klassisches Rückkehrerthema, dass irgendjemand böse war, dass du überhaupt nach Lemgo gegangen bist und nicht einfach in deiner Stadt geblieben bist?
Ach so, nee. Die haben damals die Entwicklung, wusste jeder, dass das wahrscheinlich irgendwann mal kommen wird, wenn nicht eine weitere Entwicklung, wenn sich der Verein in dem Moment, wo da war, jetzt nicht nochmal, ich sag mal Beispiel Rhein-Neckar-Löwen, die sich ja auch im Grunde genommen entwickelt haben, oder Melsung oder was, wo dann einfach jeder Schritt einfach Stück für Stück neu gestartet wurde. Und dann, klar, sind da auch andere Voraussetzungen dahinter, aber dann kannst du sowas auch längerfristig klar mal mitgehen. Und das war dann aber bei mir dann einfach klar, dass jeder auch wusste, wenn das sich nochmal ein Stückchen was dazu holen will, dann muss mal irgendwann der nächste Schritt her.
Ja. Und hast du sowas, also hast du die Entwicklung, die dich damals auch hierher wieder gezogen hat, Balingen die so durchgemacht, wie du dir das erhofft und gewünscht hast?
Ja gut, wir sind dann, glaube ich, im ersten Jahr, ich weiß gar nicht, ob das das erste Jahr war, oder das darauffolgende, wo wir dann eigentlich abgestiegen sind. Und dann durch diese Lizenzgeschichte mit dem HSV dann doch wieder drin waren, und dann das Jahr war mit der einen Mannschaft mehr, und so stellt man sich natürlich das Ganze nicht vor.
Ja, glaube ich.
Allerdings
2016 war das, glaube ich, oder? Oder war es 15? Ich weiß nicht. 15 oder 16 ist der HSV ja dann.
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau.
Aber ist ja auch,
ja,
2013 bist du zurückgekommen.
Okay, ja, okay, auf jeden Fall hat sich dann schon es hat schon gedauert, bis du jetzt sagst, okay, wir hatten hier dann auch mal so eine Phase, wo einfach nicht so konstant lief, wie vielleicht die Phase unter Rolf, wo er auch 9,5 Jahre dann hier war, Rolf Brack. Und hat sich jetzt eigentlich so, seitdem Jens Bürg, der hier wieder Trainer ist, und seine große Expertise da reinbringt und auch das Zusammenspiel mit Jugend, zweiter Mannschaft, das ganze Konstrukt einfach nochmal, ist, glaube ich, in Zusammenarbeit mit der Vereinsführung so gesteuert hat, dass da schon viel geht, auch die Sponsorenlandschaften und dass wir da einfach, denke ich, schon uns nochmal Stück für Stück entwickelt haben, auch wenn wir uns, auch wenn der Abstieg dann kam, das dann aber nochmal vielleicht viele nochmal zusammengeschweißt hat, sei es im Umfeld, sei es weiter daran zu glauben, dass es ja möglich ist, und dann war es auch möglich, ja.
Und das war ja für dich sicher auch nochmal höchst interessant, in die zweite Liga mitzugehen, oder?
Ja, sehr interessant. Ja.
War das, musstest du da hadern? Ich nehme mal an, da haben ja auch noch mal ein paar angeklopft, die ja auch wussten, dass du Erstliga-Potenzial mindestens hast, ne?
Ja, es ist, man macht sich natürlich den Gedanken, was jeder an dem Ganzen für einen Anteil hatte. Ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt, dass man da alleinig irgendwo eine Schuld trägt, aber man hat natürlich irgendwo einen gewissen Anteil dran, dass sowas passiert, und da musste sich jeder Spieler mit Sicherheit hinterfragen und alle, die daran beteiligt waren. Aber auch die Sachen, die ich gerade gesagt habe, dass es einfach davon überzeugt war, dass es hier auf einem anderen Niveau ablaufen kann, davon war ich überzeugt, und darum habe ich dann auch gesagt, es geht einen Schritt mit und entwickelt das, will das einfach mitentwickeln. Und wenn das auch heißt, ein Jahr mal zweite Liga zu spielen, das waren dann allerdings zwei. auch eine neue Erfahrung. Und von dem her möchte ich die auch nicht missen, weil man, da habe ich schon auch nochmal viel gelernt. Also was es heißt, sich wieder auf das zu konzentrieren, was wichtig ist, wo man hat auch gesehen, wo der Handball ursprünglich, also wo da wirklich auch noch herkommt, wieder herkommt, da herrscht noch sehr viel Enthusiasmus in den Hallen nochmal, und man muss sich wirklich durchkämpfen, also das ist ohne Frage, da bekommt man nichts geschenkt. Ja. Das war vor allem Dingen natürlich in dem Fall dann auch so diese Extremwelt, ja, also 2016, unglaubliches Jahr, dann bist du
Europameister,
stehst du auf dem dann irgendwann olympischen Treppchen, und dann innerhalb von einem halben Jahr hagelt sich da komplett nach unten. Ja, krass, und das macht halt was schon auch mit einem. Und da muss man sich intensiv damit auseinandersetzen, um dann wieder Stück für Stück sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Ja, und da bist du dann auch so der Gejagte, sage ich mal. Ja, auch, ja, wenn, klar, ein Nationalspieler, der vor einem halben Jahr noch irgendwo auf der großen Bühne war, dann in der zweiten Liga spielt, dann wollen natürlich auch alle die Mannschaft schlagen. Und wir hatten auch die großen Ambitionen und wollten ja sofort wieder hoch. Nur das aufzufangen, und das sind auch solche internen Mechanismen, das muss ein Team auch schaffen. Ja, also, und das haben wir damals eben nicht geschafft.
Mhm. Ja. Im zweiten Jahr?
Im zweiten Jahr haben wir es dann geschafft, genau. weil ich davon überzeugt bin, dass wir dann unterschiedliche Charaktereigenschaften zusammen haben, die das alles mitgetragen haben. Mhm. Ja.
Und war das wirklich so, jetzt kommt der große Strobel, da haue ich jetzt mal extra hart drauf? Hattest du so das Gefühl in der zweiten Liga?
Es ging, also es war schon viel von Respekt geprägt, also es war jetzt nichts Überhartes oder nichts Extremes dabei. Ich bin ja auch nicht kein Typ, der dann da groß ein Fass aufmacht, sage ich mal.
Du bist kein Neymar.
Ja, ich will dann das Spiel gewinnen und dann wieder zurück, oder also einfach, dass wir da erfolgreich sind, und deswegen, ja.
Und ich nehme mal an, in der Zeit, 2016 war der Abstieg. Ne?
Das war Saison 16/17, ja.
Da hast du ja dann nochmal verlängert. Darauf habe ich vorhin auch deinen Bruder gefragt. Die zweite Vertragsverlängerung, bei deiner Rückkehr hat er noch gespielt. Und dann war er der Manager.
Genau.
Das stelle ich mir auch höchst interessant vor. Seinem Bruder gegenüber zu sitzen und einen Vertrag zu verhandeln.
Ja, also man muss dazu sagen, dass natürlich das nach außen hin auch wieder natürlich irgendwie alle so sehen, wir sitzen da zu zweit am Tisch und handeln und schieben uns da gegenseitig irgendwas zu. dem ist nicht so. solche Entscheidungen haben wir hier immer in einem Gremium getroffen und auch Gespräche geführt. Also es war immer im Präsidium jemand dabei, mindestens ein oder zwei Leute, und da gingen solche Verhandlungen oder Gespräche einfach immer über die Bühne, und darum war das echt immer natürlich eine besondere Situation. Jeder muss seinen Standpunkt halten, das ist auch gut so. Seit er auch in dieser Geschäftsführerrolle ist, sag ich mal, die Leben entwickeln sich ja auch weiter. Also ich sag mal, wir hatten bestimmt als Spieler, also wo wir zusammengespielt haben, und auch als Gegenspieler, wo ich dann mal weg war, mehr Kontakt als jetzt. Also so auch was privat und so angeht. Er hat halt seinen großen Bereich, viel zu tun. Das eigene Familie, ich habe mittlerweile eine eigene Familie, also da bleibt auch nicht mehr ganz so viel, ja. Und deswegen ist da der Austausch eigentlich immer sehr professionell, wenn es dann um das geschäftliche Thema geht.
Mhm. Oder hat er mir vorhin auch erzählt, dass es fast ein bisschen schade ist, weil ihr euch ja auch viel in der Handballhalle logischerweise seht, spätestens bei Spielen und so. Aber so gefühlt, wie ich es rausgehört habe, weil man sich dann da sieht, macht man nicht noch zusätzlich privat auch was aus, obwohl es ja für die Familien auch mal wieder nett
ab und zu, klar. Ich bin der Patenonkel von seinen beiden Kids, und die mir auch sehr wichtig sind. Und machen da bestimmt, aber es ist nicht so, dass wir uns jetzt jeden zweiten Tag zum Mittagessen treffen. Also das kommt dann wirklich alle, leider wahrscheinlich auch alle halbes Jahr mal vor. Also das ist.
Aber das wird hoffentlich wieder mehr, wenn du dann.
Das schauen wir mal. Also ich habe dann schon vor, dann auch mehr Spiele auch von den Jungs zu schauen, weil die auch selber Handball spielen. Der Große ganz gut ist und der Kleine auch nachkommt und das einfach auch mehr beobachten will. Mhm.
Ja. Mehr Strobel-Handballer braucht das Land. Das ist die Zukunft gesichert. Wir haben natürlich auch wieder uns so ein bisschen umgehört bei alten Teamkollegen.
Bin ich gespannt.
Ich muss kurz raussuchen. Der erste ist ja quasi schon, der war fast schon ein Stammgast. Den muss ich dringend auch mal einladen, dass er nicht nur per Sprachnachricht hier auftritt, sondern auch mal selber kommt.
Kurz und knapp. Über Martin Strobel zu berichten ist schwierig. Ich habe versucht, nach Olympia-Bronze und EM-Gold meine Freude für ihn in Worte zu fassen, in den sozialen Medien. Ich glaube, das ist ihm und seiner Professionalität und seinem ganzen Können gar nicht gerecht geworden, weil er ist ein hervorragender, herausragender Sportler. Aber was ich noch viel wichtiger finde, er ist ein fantastischer Mensch und Freund, und ich freue mich, ihn seit 10 Jahren als einen meiner besten Freunde bezeichnen zu können, und freue mich sehr, eventuell noch die ein oder andere Story zu erfahren heute, wobei ich glaube, Schmizo, du hast schon einfachere Aufgaben und Jobs, nämlich einen Podcast, wo es ums Sprechen geht, mit Martin Strobel aufzunehmen, stelle ich mir sehr schwierig vor, weil das zeichnet nämlich unsere Freundschaft auch aus. Wir können uns einfach mal anschweigen, ohne dass es langweilig wird. Und ich hoffe, ihr habt einiges zu besprechen. Ich werde gespannt lauschen und zuhören. Viel Spaß euch noch. Viele Grüße. Teuer.
Ach, ja, unser teuer. Freund, Herr Teuerkauf. Es ist immer wieder herrlich, wenn er schwer. Aber das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was meint er damit, dass du so ein, als ich das gehört habe, habe ich fast ein bisschen Sorgen bekommen, ob du jetzt so ein ruhiger Typ bist.
Dass der Podcast noch 5 Minuten geht.
Ja, genau. Die Sorge ist bei 1 Stunde 10, die wir inzwischen reden, mir komplett genommen. Aber was?
Kürzeste Hand aufs Herz Podcast.
Nee, aber wie ist das bei euch? Ihr schweigt mehr, als dass ihr quatscht, wenn ihr zusammenkommt?
Nein, das nicht. Aber ich, in der Tat, war ich von Natur aus schon immer mal ein bisschen ruhigerer Typ, der vielleicht dann auch das eine oder andere Mal zu wenig gesagt hat in Phasen, wo ich was sagen wollte und auch angebracht war, dann auch gut auch meine Meinung vertrete, das ist keine Frage. Nur ich bin jetzt nicht das große Sprachrohr, das immer was zu sagen hat. Und, okay. Aber so kamen wir vielleicht dann auch gut zueinander, und darum hat es dann auch gepasst, dass wir auch schon echt seit vielen Jahren da eine enge Freundschaft haben.
Ja. Inzwischen ist er ja bei deinem Ex-Verein, aber zusammengespielt habt ihr in Balingen, ne? Nicht, dass ich
in Lemgo auch.
Ach, in Lemgo wart ihr auch gleichzeitig.
Ja, dabei. Wir haben von 2000 10 bis 2012 in Lemgo gespielt und dann nochmal hier zwei, drei Jahre. Ja.
Und ist es ist immer noch einer, mit dem du viel Kontakt hast?
Ja. Ja. Regelmäßig, weil ich ihn auch sehr schätze in seiner Art und Weise. Auch als Mensch, mit ihm man über ja, viel Spaßiges sprechen kann. Mhm. Aber was viele vielleicht nicht von ihm ja, denken, dass man auch sehr ernste Themen mit ihm besprechen kann und da auch eine ehrliche Meinung kriegt. Und das ist mir ganz wichtig.
Mhm. Ja. Sehr cool. Siehst du, das qualifiziert ihn ja noch mehr, dass ich ihn nicht mal einlade und nicht mehr. Mal gucken, dass ich mal wieder nach Lemgo komme, ja, mit meinen Einsätzen, dann kann ich ihn auch besuchen. Jetzt, wo uns schon die EM oder generell, vielleicht reden wir generell über dieses Wahnsinnsjahr 2016, du hast vorhin schon mal angerissen und finde ich auch sehr spannend umschrieben, wie das funktioniert hat, dass ihr da Europameister geworden seid und dann noch diese Bronzemedaille geholt habt. Was bleibt bei dir? Inzwischen ist es ja über vier Jahre her, das andere dreieinhalb. Woran denkst du noch so? Was ist so auf emotionaler Ebene und im Gedächtnis hängen geblieben aus diesem Jahr?
Ja, emotional mit Sicherheit. Das Finale, also in die Halbfinalspiele und das Finalspiel. Aber dann damit verbunden auch einfach dieser Moment, wenn du da oben stehst und dieser Konfettiregen da runterkommt und du endlich weißt, boah, jetzt, wir haben es geschafft. So, das, obwohl du vielleicht gar nicht mehr damit gerechnet hast, dass du überhaupt mal noch irgendwann auf so einem Treppchen stehst. Ja, weil ich sag mal, wenn man sich das überlegt, wir hatten, und da saßen dann auch wirklich nachher Uwe und Steffen dann auch noch zusammen in der Kabine. Das war dann 2006, als wir die Junioren-Europameisterschaft geholt haben. Und wahrscheinlich hatten wir uns das alle damals irgendwie anders vorgestellt, dass es in den nächsten Jahren, hatten wir wahrscheinlich gehofft, dass das irgendwann mal kommt, so die Titel und Erfolge. Und kam dann irgendwie nichts. Ja. Und
kam dann eher so die große Delle im deutschen Handball.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Und dann ist es zehn Jahre, dann vergehen 10 Jahre, bis du dann da sitzt mit denen, wo du vor 10 Jahren was gewonnen hast. Und das war schon, das sind so Momente, wo dann einem drin bleiben. Damit verbunden natürlich für jeden großes Ziel, diese Olympiateilnahme zu erreichen und dann auch noch eine Medaille zu holen. Da viele Eindrücke, aber vor allem auch diese Einlaufzeremonie, also am Anfang der Olympischen Spiele, wenn du mit allen deutschen Athleten da reinläufst, das war schon beeindruckend. Und aber dann der Sportliche, hatte ich immer so das Gefühl, wir waren sehr fokussiert über das gesamte Turnier und dann auch irgendwo uns zu Recht noch Gott sei Dank belohnt.
Hast du als einer, der auch ja immer noch da ganz nah dran und drin ist und vielleicht auch beim nächsten großen Turnier dann noch einmal dabei, hast du eigentlich das Gefühl, seitdem leidet der deutsche Handball so ein bisschen oder dieser Schatten des Jahres 2016 ist zu groß? Weil ich immer das Gefühl habe, man ist mit nichts mehr zufrieden im Endeffekt seitdem, weil es seitdem keine Medaille gab und das stellt irgendwie keinen zufrieden so recht.
Ja, es muss es halt auch immer so sehen, dass es zum Teil echt auch viel Glück dazu gehört, ja, also, dass man in das Halbfinale kommt oder nicht. Ich sag mal, ich habe zu dem Zeitpunkt bis zu dem Halbfinalspiel in Polen ja auch schon einige Länderspiele und Turniere spielen dürfen. Aber noch kein Halbfinale. Also das war.
Ah, das war für dich auch neu.
Das war das erste Halbfinale, das wir dann damals so erreicht hatten. Das war, gibt mir natürlich dann auch endlich mal so einen Push und sag, hey, jetzt endlich mal geschafft. Ja. Und jetzt will man natürlich dann auch mal mehr noch. Ja? Also wenn man unter den Top 4 ist, dann ist es auch möglich, unter die Top 3, unter die Top 2 oder vielleicht sogar ganz oben irgendwann zu stehen.
Ja. Ja.
Und das war für mich immer so, jeder muss sich bewusst sein, wenn das Ticket Halbfinale mal erreicht ist, dann ist auch echt vieles möglich. Aber dazu brauchst du halt auch manchmal einfach ein Ticken mehr Glück, ein Tor mehr, ein gehaltener Ball mehr. Das, ja, es ist immer, was macht denn den Sport letzten Endes auch aus?
Ja, ja. Ist es auch deswegen, warum du dich so ein bisschen von Ergebnissen löst und das gesamtheitlicher betrachtest? So kommt es mir zumindest vor. Weil wir hatten ja jetzt das Beispiel wieder, dieses Kroatien-Spiel bei der jetzigen EM, das kann genauso mit einem Tor für Deutschland ausgehen.
Genau, ja. Das ist eben so ein Spiel, du bist eigentlich 50 Minuten die bessere Mannschaft und dann kommt mal so ein kurzer Break, der hat vielleicht 3-4 Minuten gedauert, wo dann auch wirklich dann merkst, jetzt geht es Stück für Stück für Stück und dann geht das Spiel irgendwie weg und das sind dann so Momente, wo du einfach weißt, dass es halt nicht nur immer auf die handballerische Fähigkeit ankommt, sondern auf die mentale und Stresssituation.
Ja.
Dann,
ja. Wir haben noch eine zweite Sprachnachricht, ebenfalls okay. Ex-Team-Kollege, der sein Debüt gibt, Benny Hert, bei Hand aufs Harz. Auch das werden wir danach natürlich besprechen. Auch Ex-Team-Kollege von dir.
Hallo, lieber Schmiso, Merte, grüß dich. Ja, wir kennen uns jetzt auch schon seit ein paar Tagen. Bin sehr, sehr dankbar für die offene und ehrliche Freundschaft, die sich in all den Jahren zwischen uns entwickelt hat. Wir haben auf und neben dem Feld vieles gemeinsam durchgemacht, erlebt. Ich denke da an den württembergischen Vizemeister in der A-Jugend, wirst dich auch erinnern. Wir sind gemeinsam in die erste Liga aufgestiegen, sind unsere ersten Schritte in der Bundesliga gemeinsam gegangen und auch neben dem Feld. Denke ich an Urlaub in Kroatien oder Frankreich, wo wir zusammen unterwegs waren und viele schöne Momente hatten. Ja, und die meisten Handballfans, die kennen dich ja eher als ruhenden und analytischen Pol auf dem Spielfeld. Aber wie bei fast allem gibt es natürlich bei dir auch eine andere Seite der Medaille. Rottweil hat sich schon relativ früh als Art Epizentrum für teambildende Maßnahmen entwickelt. Da hast du auch deinen Teil dazu beigetragen. Und schön, dass du dich jetzt in unserer WhatsApp-Gruppe zur treibenden Kraft mauserst, mal wieder nach Ibiza zu fliegen. Wäre schön, wenn wir da bald mal wieder Sonne und Strand genießen können. Und wenn es gut läuft, finden wir dann auch zwischendurch ein bisschen Zeit, tanzen zu gehen. Bis dahin, schöne Grüße, Benny.
Ja, das sind so Insights, siehst du? Vielen Dank dafür, Benny. Ja, das können wir sonst gar nicht haben. Was passiert denn da genau an teambildenden Maßnahmen in Rottweil?
An teambildenden Maßnahmen in Rottweil, da bist du eigentlich heute am perfekten Tag da, weil heute ist ja der Altweiberfasnacht, so in Hochdeutsch. Hier heißt es schmutziger Donnerstag, also der Schmutzige. Hier beginnt jetzt eigentlich jetzt nicht direkt in Balingen, aber halt in Rottweil ist schon viel geboten ab Donnerstag und bis Dienstag durch eigentlich. Und die Zeiten haben wir dann natürlich das ein oder andere Mal dann auch genutzt, um die Teamförderung zu unterstützen, wenn es natürlich der Spielrhythmus zuließ. Und da haben wir gute Erinnerungen und schöne Erinnerungen dran. Ja.
Aber ihr habt noch Erinnerungen?
Ja, haben wir noch.
Okay,
ist ja schon mal nicht doch schlecht. Ja, weil das war dann immer auch eine mannschaftlich geschlossene Sache. Also gemeinsam hin, gemeinsam zurück, alle mit an Bord. Und,
sehr cool. Ja. Und Ibiza? Was passiert da? Ist es da noch eine Stumme? Eine Nummer wilder, das wollte ich sagen.
Ich muss zusagen, dass wir in Balingen eigentlich eine der wenigen Mannschaften waren, die über Jahre lang nicht nach Mallorca geflogen sind, zur Abschlussfahrt zum Beispiel. Wir haben ja immer, kam irgendwann mal, das weiß ich auch nicht warum, aber sind wir da nach Ibiza und das hat sich so ein bisschen, stand geblieben und waren jetzt aber allerdings jetzt auch schon lang her, dass das immer so im regelmäßigen Rhythmus war und war halt auch einfach schön und wir hatten damals halt auch eine Top-Mannschaft zusammen, die das muss einfach auch genossen hat, da zusammen irgendwann mal einen Saisonabschluss zu feiern und jetzt war es nur vor kurzem, weil er diese treibende Kraft beschreibt, einfach so, dass wir irgendwann mal gesagt haben, wenn jetzt alle irgendwo so einen Schritt zurück machen von ihren Karrieren, dass man dann irgendwann mal die Zeit finden könnte, das nochmal so als Abschluss irgendwo zu machen. Und jetzt mal gucken, ob wir da mal ein Zeitfenster finden, um das dann hinzukriegen.
Und dann geht's aber auch mal in den Club und Martin Strobel tanzt auf der Bar.
Naja, nee, tanzt so lala, sag ich mal. Je nachdem, welche Musik gerade läuft und
was ist da deins? Was findest du
gut? Ich bin völlig offen. Also ich habe da keine. Ich höre alles eigentlich. Also das, was mir gefällt, das ist gut und habe da jetzt nichts, dass ich sage, ich muss da irgendwas Spezielles hören, dass ich gut drauf bin. Also mich freut es einfach nur dann, wenn man das zusammen irgendwie mit Freunden dann oder in der Gemeinschaft erleben kann und die Zeit genießt.
Ja. Eins müssen wir abschließend noch klären in Sachen Feiern. Nach dem EM-Titel, ich muss sagen, ich habe das Interview leider nicht mehr im Kopf und ich habe es auch nicht mehr gefunden, aber du hast offensichtlich gesagt, heute ziehen wir richtig am Kabel. Erinnerst du dich noch?
Da erinnere ich mich noch dran, das war nämlich in der Kabine, glaube ich, weil das Ja, da sprudelt es halt dann auch aus einem raus.
Und wie habt ihr am Kabel gezogen nach dieser EM-Goldmedaille?
In dem Fall richtig. ja, wir waren, also es ist einfach kurz noch in der Halle. Es waren ja verschiedene, von vielen war die Familie da. Hatten dann aber auch Retour Richtung Hotel natürlich schon alles vorbereitet, vom, was man da halt an Getränken mitnehmen kann aus der Halle, was man noch in der Kabine rumstand, und waren dann aber auch zum Essen in dem Restaurant eingeladen mit den Partnern und Sponsoren und die ganze Staff vom DHB, und das war schon eine gemütliche Atmosphäre, auch wenn es jetzt nicht diese riesen Party-Location erstmal war, war es doch, dass wir unter uns waren, das war schon ganz, ganz gut. Ja. Ja. Und ja, sind dann danach noch weiter in den Club. Ich glaube, da verschwimmen dann so die einen oder anderen. Und da hat sich dann auch meistens so das Ganze abgetrennt. Ja. Aber es ging ja dann eigentlich auch weiter, wo wir dann noch nach Berlin sind und da empfangen wurden. Das war schon alles eine Riesensause, also war schon gut.
Geil. Ja. Habt ihr euch auch echt verdient gehabt. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort für Rubrik 3. Und da wir uns langsam schon 17 Uhr nähern, oh Gott, muss ja dann schnell los zur Halle, machen wir noch ganz schnell Rubrik 3. Welche Party war denn eigentlich besser? Die, nachdem ihr 2016 Europameister geworden seid, oder Olympia-Bronze im gleichen Jahr? Wo habt ihr heftiger gefeiert?
Ich glaube, insgesamt länger und auch in dem Fall intensiver auch, war dann irgendwie vielleicht sogar Olympia.
Ja?
Also, ja. Also was heißt intensiver? Es war so gemeinschaftlicher. Ja. Du warst halt, ich sag mal, in Polen, und da waren halt natürlich sehr viele Leute drumherum, viel Medien, was auch immer. Und ich sag mal, in Rio oder bei den Olympischen Spielen bist du ja dann schon auch irgendwo abgeschottet. Wir haben ja das Spiel um Platz 3, war ja auch, glaube ich, morgens um 11:30 oder...
War das okay?
Ja,
war
das so, das hab ich gar nicht mehr. Wir hatten da alle Spiele morgens um 11:30 und somit ist der Tag hinten raus natürlich noch sehr, sehr lange. Von dem her waren wir dann schon nach dem Spiel. War eine tolle Stimmung bei uns. Und das waren dann noch im Sportstudio eingeladen, und von dort sind wir dann ins Deutsche Haus noch. Und also der Tag, der hat sich schon extrem lang gezogen, aber es war einfach witzig so. Ja, und sehr cool. Deswegen war das so vom Gesamtding, was auch, wenn man viel mehr als Mannschaft dann auch zusammen war, vielleicht ganz echt cool.
Ja. Ja klar, das sind ja 6, 7, 8 Stunden oder was Richtung Westen, ne? Klar.
Ja klar, es lief ja dann noch das Finale, also wir haben uns dann zusammen das Finale noch angeguckt, wo wir in Rio, oder halt nicht direkt in der Halle, aber halt, wenn wir kurz nochmal ins Dorf sind.
Ja.
Aber du bist natürlich dann da früh fertig. Ja. Natürlich. Vielleicht für den einen ein Vorteil, für den einen oder anderen aber auch ein Nachteil. Ja.
Schön um 16 Uhr schon Sternhagel voll. Das sind doch die besten Tage.
Da wurde nicht mehr auf die Uhrzeit geachtet.
Jetzt machen wir mal den harten Cut. Mal ehrlich, wo ist denn abends noch weniger los? In Balingen oder in Lemgo? Du hast dir echt die spannenden Städte rausgesucht.
Also brutal, gell? Also da steppt auch der Bär. Ich würde allerdings trotzdem sagen, dass in Lemgo weniger los ist.
Wirklich? Ja. Da ist ganz tote Hose.
Das heißt tote Hose. Vielleicht hat sich es jetzt auch mittlerweile anders entwickelt, aber man muss auch dazu sagen, dass in Lemgo natürlich der Handball einen sehr, sehr hohen Stellenwert hast, und da du natürlich in einer kleineren Stadt ähnlich wie hier ist, aber da hast du nochmal ein ganz anderes, also Ansehen manchmal, ja, weil die Tradition einfach noch länger ist, und da gehst du auch abends jetzt nicht mal unbedingt und guckst, welche Kneipen dann nochmal länger aufhaben oder so. Also zumal wir da auch viel gespielt haben, und trotzdem glaube ich, dass hier das eine oder andere Mal ein bisschen mehr los ist.
In Downtown Balingen geht
Downtown was, Balingen.
Bin ich eben schon durchgeschlendert. Einer, mit dem du auch zusammengespielt hast, aber irgendwie der für mich so ein bisschen der Gegenpol zu dir ist auf der Spielmacherposition. Wer war denn über die ganze Karriere gesehen der Bessere? Mimi Kraus oder Martin Strobel?
Ja, wenn man es an den Erfolgen und Titeln misst, war bestimmt Mimi auf Vereinsebene mit Sicherheit auch erfolgreicher.
Aber der ist nicht Europameister 2016.
Nein, aber Weltmeister 2007.
Stimmt.
Zum Beispiel. Er hat halt, also ich sag, Mimi hat halt eine ganz andere, wir sind ja ganz unterschiedlich gewesen, haben aber auch viel voneinander gehabt. Also er war einfach sehr athletisch, sehr individuell brutal stark, was er immer noch irgendwo seine Dynamik hat. Das war er früher schon, kann er immer noch in, zeichnet ihn immer noch aus und habe auch schon viel mit ihm erlebt und zusammen gemacht und auch ja auch viel von ihm mitgenommen, gelernt auch. Ja. Also er hatte da, wir haben auch viel zusammen auf dem Platz gestanden in einer gewissen Zeit, also halb links und Mitte so, dass wir ein bisschen schnelleres Spiel aufziehen konnten, was auch echt teilweise sehr gut funktioniert hat.
Hat er ja jetzt dann in den Spätjahren seiner Bundesliga-Karriere, glaube ich, auch viel gespielt, auch in Stuttgart und so. Ne? Das geht auch als Halblinker gut. Ja. Was passt denn besser zur deutschen Nationalmannschaft? Ein deutscher oder ein isländischer Trainer?
Ich glaube, manchmal ist es wirklich auch gut, von extern nochmal jemand dabei zu haben. Ich hatte sehr gute Erfahrungen mit isländischen Trainern auf der Position. Von dem her sage ich jetzt mal, denke ich, für die Zukunft auch mit einem sehr guten Trainer da auf der Position aufgestellt.
Kannst du uns aus drei Fähigkeiten den perfekten Rückraum-Mittelspieler zusammenbauen? Was muss der können?
Was muss der können? Also meiner Ansicht nach zunächst mal das Spiel verstanden haben. Das beinhaltet aber auch selbst torgefährlich zu sein, also in die Tiefe zu gehen oder einen Abschluss zu suchen. Spiel verstanden auch in dem Sinne, welche taktischen Maßnahmen natürlich für den einen oder anderen greifen. Und ich sehe es aber auch noch so, und das ist halt auch so eine Komponente, wo ich dann vielleicht in zukünftigen Bereichen mit arbeiten will, einfach, dass man auch seine Menschen kennt, also wie ticken die in bestimmten Phasen vom Spiel. Und da braucht man schon auch eine gewisse Menschenkenntnis, um das dann, um die Potenziale aller voll auszuschöpfen. Ja. So sehe ich es mal.
Ja, oh, das ist, glaube ich, echt ja sehr spannendes Thema und auf allerhöchstem Level. Einen allerletzten habe ich noch. Was braucht's für den Rücktritt vom Karriereende? Was würde dich dazu bewegen, noch mal ein Jahr dran zu sein?
Keine Ahnung. Wenn ich bin eigentlich so der Typ, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann ziehe ich die auch sehr hart durch.
Okay, also da gibt's
nichts. Dann gibt's auch teilweise, so wie es jetzt vielleicht auch für viele ist, einen sehr harten Cut.
Ja. Ja. Martin, tausend Dank. Das hat echt eine Menge Spaß gemacht.
Ich danke dir.
Ich glaube, wir haben dich gut kennengelernt und jetzt machen wir uns auf in die Halle zum Spiel gegen Kiel. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, ein paar Tage sind noch Zeit. Ihr könnt noch mal abstimmen für einen deutschen Podcastpreis, wenn ihr Lust habt. Einfach mal googeln, dann findet ihr euch da schon zurecht. Danke euch fürs Zuhören. Ciao, ciao.